Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind. Es geht hier bei uns gleich um einen Menschen, der für viele eine Identifikationsfigur gewesen ist und für mindestens genauso viele Menschen eine Reizfigur. Ob diese Doku sehenswert ist, das besprechen wir gleich. Ein gefeierter Star, eine Identifikationsfigur, auch ein Vorbild für viele und gleichzeitig auch Nervensäge und Hau-drauf-Figur für Millionen Menschen. Das ist die Geschichte von Lana Kaiser. Und wem das nicht sagt, Lana Kaiser war früher Daniel Kübelböck. Berühmt geworden durch die allererste Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Ein Mensch, der 2018 dann öffentlich sagt, ich will mein wahres Ich ausleben als Frau. Und ein Mensch, der dann als Lana Kaiser von einem Kreuzfahrtschiff verschwindet. Und heute ist es der Stand, dass er dort gewissentlich runtergesprungen ist und dann ertrunken ist. Und um diesen Menschen geht es jetzt in der neuen ARD-Dokumentation Die Kübelböck-Story. Eure Lana Kaiser. Hier ist ein Ausschnitt. Den haben wir leider nicht. Dann gehen wir einfach direkt zu Stefan Mesch, der sich die Dokumentation angeschaut hat. Hallo Stefan.
Hallo.
Das sind drei Folgen. Einmal habe ich gelesen, Jugend, Erwachsensein und dann auch die Verzweiflung als Casting-Star. Was wird da in der gesamten Doku erzählt? Was ist der Bogen?
Genau, sie war ja unter einem Männernamen bekannt und wurde bis zum Tod dann wirklich als Mann gesehen und bewertet. Eine Person, der man gesagt hat, du bist zu schrill, du kannst nicht gut singen, du hast positive Energie, aber wir suchen den Superstar und du bist das nicht. Und wegweisend war, dass schon 2003 zwei Fraktionen aber gesagt haben, doch, Kübelböck kann Superstar, nämlich sehr viele Fans und Kübelböck selbst aus der bayerischen Provinz, ganz stolz und vorlaut und ohne sich anzupassen an so ideale Männlichkeiten. Sie hat dann zwar recht lange Erfolg, aber sie steht ihrer Familie nicht so nah und lässt sich dann 2012 adoptieren von einer Wahlverwandten, einer Frau Kaiser, darum dieser Nachname Kaiser. Und sie geht dann später auf eine Schauspielschule, sie probt da eine Frauenrolle und dann macht sie öffentlich so auf Instagram, ich bin eine Transfrau, ich bin Lana Kaiser, tritt diese Kreuzfahrt an, allein in Kleidern und Make-up und geht dann aber wohl über Bord.
Das ist die Geschichte. Wer kommt denn jetzt in der Doku zu Wort?
Es gibt keine Erzählstimme, sondern alles wird so durch alte TV-Ausschnitte gezeigt und durch ganz neue Interviews. Also mit dem Vater, mit zwei Ex-Freunden, dann Olivia Jones, diese Travestiekünstlerin, Lucy aus der Castingband No Angels, dann so eine TV-Expertin Anja Rutzel, die das ganz toll macht. Also es ist wirklich respektvoll und vielstimmig. Mhm. Es gibt so einen Künstler, Philipp Gufler, und der war damals Fan. Und Gufler sagt immer korrekt Lana Kaiser, aber der Vater zum Beispiel, der benutzt den alten männlichen Namen.
Bei Kübelböck hat immer dazu gehört, Hass und Ablehnung. Das war immer Teil dieser Geschichte, auch echt offensiver Hass, viel Ablehnung. Ist das ein roter Faden dieser Dokumentation auch?
Ah, ja, total, aber ganz anders als sonst, viel besser. Weil wenn eine queere Person wie Lana Kaiser im TV war vor 20 Jahren, dann sitzt sie vor einem Dieter Bohlen und wird so als Störung gesehen. Und oft wird sie dann öffentlich verhandelt wie so eine Peinlichkeit, an der viele Leute stört, dass sie sich selber nicht peinlich genug ist. Und je seltener Vielfalt ist im TV, desto höher ist dann der Repräsentationsdruck für jede einzelne queere oder marginalisierte Stimme. Und Lana Kaiser hat mir dann zum Beispiel halt gezeigt oder vorgeführt, wie Oliver Pocher auch mich behandelt hätte damals. Nämlich, du bist nicht maskulin genug. Aber für mich sprechen, also mich repräsentieren, das kann heute zum Beispiel Riccardo Simonetti. Simonetti ist jetzt auch hier in der Doku. Ja. Und Lana Kaiser, die hat mich aber eher immer gestresst oder nervös gemacht, weil ich mich selber halt anders sehe oder verteidige. Und jetzt in der Doku zeigen diese Ausschnitte aber so gut, wie Kaiser für sich selber spricht. Und ob da ein Dieter Bohlen abfällig wird, das ist endlich mal gar nicht der Fokus. Also die Doku ist wertschätzend und ich schaue darum viel wertschätzender zu, weil Lana Kaiser hier nicht wie sonst für uns queere Leute in den Ring geschickt wird.
Ich habe jetzt auch den Ausschnitt, den ich vorhin schon mal großspurig angekündigt habe.
Ja,
da hören wir jetzt mal rein. Achtung.
Eins der schlimmsten Wörter für mich ist ja das Wort des Paradiesvogels. Ich hasse das, weil es immer irgendwie klingt wie jemand, der im Zoo einen Extrakäfig kriegt oder so. Und das war schon immer einfach ein Marker, den es dann damals gab, zu sagen, okay, wenn du schön mitmachst und lustig bist und tanzt und unterhaltsam bist, dann darfst du zwar dabei sein als Paradiesvogel, aber du bist auf jeden Fall der oder die andere.
Ich erinnere mich auch daran, das war, glaube ich, auch die allererste Staffel. Das war quasi diese schräge Figur, an der man sich dann auch oft abarbeiten kann. Stefan, du hast uns in der Vorbereitung gesagt, benutzt bitte nicht den alten Vornamen. Da geht es ja auch um eine Respektfrage. Du sagst, das sei respektlos. Ich habe es vorhin doch gemacht, weil ich sehe das ein bisschen anders in diesem Fall, weil es geht ja um eine Person, die den allermeisten Menschen ausschließlich unter dem alten Namen bekannt gewesen ist. Nana Kaiser kennen viele nicht, haben auch kein Gesicht zu diesem Namen, auch nicht zu dieser Geschichte. Warum ist es aus deiner Sicht aber trotzdem so wichtig zu sagen, der alte Name, dass es Vergangenheit gut ist?
Also ich glaube, dieser alte, der abgelegte Vorname, der wird oft benutzt, um Transleuten zu zeigen, wir entscheiden noch heute, wer du für uns bist und bleibst. Und das ist für mich das genaue Gegenteil von Selbstbestimmung. Also auch in der Doku selber fällt der vorige Name oft, dieser Deadname. Und Transbekannte von mir wollen so eine Doku darum einfach gar nicht sehen. Also ich finde, der alte Name Kübelberg reicht, um zu wissen, über wen wir reden. Und klar, dieser Regisseur von der Doku jetzt, der kann ja auch nicht alle Interviewten zwingen, den neuen korrekten Namen zu sagen, Lana Kaiser. Aber ich finde, wenn nicht mal Lanas Wunsch respektiert, also die Personen da in dieser Doku, die Interviewten, wer von denen nicht mal Lanas Wunsch respektiert, Lana genannt zu werden, der sollte vielleicht auch einfach gar nicht im TV über sie reden.
Auch wenn deren eigene Geschichte vielleicht viel länger zurückliegt. Aus einer anderen Zeit
kommt. Wir werden uns da, glaube ich, journalistisch nicht einig. Ich weiß nur, wenn ich das nachher irgendwie auf Blue Sky teile oder so, wenn Transfreundinnen sagen, oh nein, wieder Deadnaming, mich stresst das alles zu sehr, ich will das nicht hören. Und ich kann das schon verstehen.
Dann lass uns nochmal zurückkommen auf die Doku. Die kommt jetzt knapp 7 Jahre nach dem vermuteten Suizid bei der Reise auf einem Kreuzfahrtschiff. Warum kommt die Doku jetzt?
Ich glaube, weil Geschlecht gerade so umkämpft wird nochmal. Also viele Transleute nehmen ja Hormone unter der Aufsicht von ÄrztInnen. Aber in Großbritannien und in vielen US-Staaten wird diese Gesundheitsversorgung gerade ganz neu verboten. Also Transleute nehmen die Hormone jetzt weiter, aber halt ohne Aufsicht. Und Lana Kaiser hat die Schauspielschule verlassen, aber ohne beim Abschlussstück mitspielen zu dürfen, weil damals sind Kostüme und Technik zerstört worden. Und die Doku sagt, sie wurde gemobbt und hat dann wohl hinter den Kulissen das selbst zerstört. Und dann ist sie aufs Schiff nach New York allein und ihr Vater sagt, sie hat Hormone genommen, ohne Aufsicht, und das war dann wohl ein Suizid wegen einer Psychose. Und da finde ich es ganz wichtig, dass die Doku einhakt und sagt, nein, Hormone ändern die Stimmung, aber sie lösen keine Psychose aus. Das macht eine Trans-Expertin ganz klar, die Therapeutin Marie Günther. Und ich glaube aber, in 2-3 Jahren wird plötzlich jeder von uns irgendeine Meinung zu Hormonen haben, weil Hormone an Transleute, das wird eben gerade weltweit nochmal neu illegalisiert. Und darum posten zum Beispiel Rechte in den USA gerade nach jedem Amoklauf, das war bestimmt eine Transfrau, wir können Transleuten nicht trauen, die nehmen Hormone ohne Aufsicht und darum haben sie Psychosen. Also ganz schlimm. Und deshalb ist wichtig, wie respektvoll diese Doku zeigt, Lana Kaiser hat sich wohl sehr allein gefühlt und ohne Perspektive. Aber wer uns sagt, ich bin trans und ich bin verzweifelt, der soll bitte nie als Antwort hören müssen, jetzt bist du wohl so verzweifelt, dass du auch noch denkst, du wärst trans. Also das bitte nicht zusammenrühren. Und das gibt uns diese Doku mit. Und besonders Leute, die queere Sichtbarkeit irgendwie nervig finden oder too much, sollten das unbedingt gucken. Ich fand's toll.
Die Kübelberg-Story ist aus 3 Folgen zu sehen in der ARD-Mediathek. Stefan Mesch hat sie für uns gesehen. Danke. Die Filmfestspiele von Venedig gehen diese Woche los. Und so wie die Berlinale auch ein Schaufenster für den deutschen Film sein soll und will, so ist es auch mit Venedig für Italien. Und wenn man sich jetzt das Programm anschaut, da könnte man denken, läuft für den italienischen Film. Viele italienische Filme überall und die großen Namen des italienischen Kinos sind auch dabei. Aber unser Filmexperte Christian Berndt, der sagt, tatsächlich ist Italiens Filmindustrie mitten in der schlimmsten Krise überhaupt. Die Filmproduktion, die findet demnach gerade überhaupt nicht statt, so gut wie gar nicht. Und ein wesentlicher Grund ist Italiens rechte Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Denn die hat die Filmbranche als Kulturkampfarena für sich entdeckt.
La mia anima. Der italienische Regisseur Pietro Marcello hat das Leben der legendären Schauspielerin Eleonora Duse verfilmt. Sein Biopic Duse läuft im Wettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig neben vielen anderen italienischen Filmen im Programm.
You're seeing a lot of Italian movies also because since the Meloni government
Es gibt auch deshalb so viele italienische Filme in Venedig, weil seit dem Antritt der Regierung Meloni die Quote italienischer Filme im Wettbewerb von Venedig erhöht wurde, sagt der italienische Filmkritiker Gabriele Niola. Auch in Cannes war der italienische Film dieses Jahr sehr präsent, aber diese Festivalerfolge stehen im krassen Gegensatz zum derzeit katastrophalen wirtschaftlichen Zustand der italienischen Filmindustrie. Während der Pandemie ging es dem italienischen Film blendend. Es gab massive Investitionen der Streamer in Film- und Serienproduktionen. Und weil Italien ein wirkungsvolles Steueranreizmodell hat, wurden viele ausländische Filmproduktionen angelockt. Und zusätzlich lockerte die Regierung in der Pandemie die Regeln für die Filmförderung. Als dann nach der Pandemie der Film- und Serienproduktionsboom weltweit endete, traf das die italienische Filmindustrie hart. Doch viel entscheidender für die jetzige Krise war das, was nach dem Regierungsantritt von Ministerpräsidentin Meloni 2022 passierte. Ein Jahr nach Regierungsantritt kappte die neue Regierung die öffentliche Filmförderung. Zwar war eine Förderreform nötig, so Niola, weil in der Pandemie die Regeln für die Beantragung der Förderungen so gelockert worden waren, dass jegliche Kontrolle fehlte. Das lud zum Missbrauch ein, so der Regisseur sozialkritischer Filme Andrea Segre.
There are films never made, which are never existed.
Es gab Fördergelder für Filme, die nie gedreht wurden. Aber statt das Fördersystem zu reformieren und die Regeln wieder zu verschärfen, strich die Regierung Meloni die Förderung komplett. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Investitionen der Streamer zurückgingen. Damit kam die italienische Filmproduktion zum Erliegen. Über 70% der Filmschaffenden sollen momentan arbeitslos sein. Dass die Regierung das Fördersystem kappte, statt es zu reformieren, meint Segre, lag daran, dass es in ihre rechte politische Agenda passte.
The idea at the beginning was, cinema is made by leftist.
Seit ihrem Regierungsantritt, so Segre, hatte Meloni erklärt, dass das italienische Kino links dominiert sei und diese kulturelle Hegemonie gebrochen werden müsse. Immer wieder sprach die Regierung öffentlich darüber, dass hochsubventionierte Filmschaffende öffentliche Gelder verschwenden. In diesem Klima des Kulturkampfes wagte man in der Filmszene kaum Kritik, so Segre, zu groß schien die Gefahr, Förderungen zu verlieren. Das änderte sich erst im Mai dieses Jahres, als nach der Verleihung des wichtigsten italienischen Filmpreises über 300 Filmschaffende einen Protestbrief gegen die Filmpolitik des Kulturministers unterzeichneten. Seitdem hat sich die Regierung zu Korrekturen bereit erklärt, so Segre.
In a new proposal that is less radical.
Der neue Vorschlag des Kulturministers ist weniger radikal als geplant, so Segre. Ursprünglich sollte die Förderung viel stärker an den kommerziellen Erfolg ausgerichtet werden, was eine Förderung etwa für Dokumentarfilme fast unmöglich gemacht hätte. Und es fließen wieder Fördergelder. Der italienische Film erlebt einen Neustart, so Gabriele Niola. Geblieben aber ist eine neu eingeführte, umstrittene Filmförderung, die der nationalistischen Agenda der Regierung folgt.
One of the rules to more easily access the funding is to make a movie about Italian identity or great Italian figures.
Man bekommt leichter Förderung, wenn man einen Film über nationale Identität und große historische italienische Gestalten machen will. Aber dabei kommen nicht zwangsläufig rechtsgerichtete Filme heraus, so Niola. Es sind gerade in letzter Zeit Serien und Filme entstanden, die italienische Geschichte sehr kritisch beleuchten, sagt der Filmkritiker. Niola und auch Andrea Segre glauben nicht, dass die rechtsgerichtete Regierung den italienischen Film ideologisch neu ausrichten kann. Dazu seien die Widerstände zu groß. Pessimistischer ist dagegen der in Berlin lebende italienische Filmkritiker Andrea Daddio.
I think more than change, they can destroy it.
Mehr als verändern kann die Regierung zerstören, meint Daddio. Meloni ist populär und weil die Mehrheit der Italiener sich nicht fürs Kino interessiert, finden die Proteste aus der Kulturszene kaum Resonanz, sagt Daddio. Meloni hat auf wichtige Positionen der italienischen Medien- und Kulturszene Gefolgsleute gesetzt. Auf das regierungskritische Kino, fürchtet Daddio, kommen schwere Zeiten zu.
5000 Frauen im Schichtdienst. Zwangsarbeit. Sie schneidern Uniformen für die SS und für andere KZ-Häftlinge. Das ist die Geschichte von Ravensbrück in Brandenburg. Während des Nationalsozialismus ist das das größte deutsche Frauenkonzentrationslager. Die französische Künstlerin Dominique Hirt Die wirft in ihrer neuen Ausstellung ein Licht auf die Arbeit und das Leben dieser Frauen. Sie zeigt zum Beispiel in der heutigen Gedenkstätte Original-Nähmaschinen, aber auch Installationen, die aus Textilien, Bildern und aus Zitaten bestehen. Das alles ist ab jetzt in der ehemaligen Weberei dort zu sehen. Dominik Oert ist jetzt bei uns. Hallo.
Hallo.
Das ist nicht die erste Ausstellung in Ravensbrück von dir. Du hast dort schon sehr viel gearbeitet. Was ist das für ein Ort für dich?
Es ist tatsächlich ein Ort, der jetzt nicht unbedingt angenehm ist. Natürlich, es ist ein ehemaliges KZ. Ich denke, was Besonderes ist beim Frauenlager Ravensbrück und die Nahgeschichte und die Gedenkstätte, ist, dass tatsächlich diese Frauengeschichte anderes erarbeitet worden ist. Und dadurch, wenn man da hingeht, trotz dieser schrecklichen Geschichte von eben Versklavung, von Zwangsarbeit, von unfassbaren Gewalt, die körperlich und physisch und psychologisch irgendwie ausgeübt worden ist. Das ist auch ein Ort der Widerstand, das ist auch ein Ort der Solidarität, das ist auch ein Ort, wo Frauen sich organisiert haben. Und wir sprechen eben über 120.000 Frauen von 40 unterschiedlichen Nationen und noch mehr. Also das ist, es geht auch darum, wenn man dahin geht, sich eben an dieses unterschiedlichen Frauenbiografien sich zu erinnern und irgendwie lebhaft auch noch zu behalten. Und diese Momente auch der Solidarität und Widerstand sind tatsächlich sehr wichtig, wenn man da hingeht.
Wie zeigt sich das dann jetzt in der Ausstellung?
Also in der Ausstellung zeigt sich das teilweise tatsächlich durch Textzitaten, in dem jetzt spezifisch bei der Textilproduktion in der Zwangsarbeit zum Beispiel Motoren bei Maschinen abgestellt worden sind, Stoffresten benutzt worden sind, um sich die Haare zu binden. Oder auch ein paar Nähten wurde nicht zusammen genäht, sodass die SS-Anorak irgendwie zerplatzen beim Anziehen. Oder auch das, was ich eigentlich immer so angenehm als Anekdote ist, die Läuse, dass Läuse eingenäht worden sind in den Aufseherinnenuniformen.
Als sozusagen Miniform des Widerstands.
Genau, Miniform des Widerstands, die aber irgendwie auch immer unter unglaubliches Gefahr irgendwie stattgefunden haben. Diese Widerstandsgeschichte sind sehr stark. Es gibt auch zum Beispiel das Nutzen eines Innenfutters, eines SS-Jacke, um daraus ein Taschentuch zu machen und das weiterzuschenken und einer anderen Frau, die da inhaftiert war. Und das sind sehr, sehr wichtige Geschichten letztendlich, die auch nochmal diesem Ort auf eine andere Ebene bringt.
Ist das so eine Verbindung von Kunst und historischer Recherche?
Also das ist tatsächlich eine künstlerische Positionierung, die auf historische Arbeit schaut. Ich habe aber tatsächlich die letzten Jahre wahnsinnig viel historische Archivarbeit sozusagen oder die Grundlage auch tatsächlich irgendwie erforscht. Das Thema Textilproduktion im KZ Ravensbrück ist tatsächlich nicht wahnsinnig stark erforscht worden. Das heißt, ich musste auch selber wahnsinnig viel im Archiv, in unterschiedlichen Archiv gehen. Und mein Blick wiederum als Künstlerin ist, auf dieses historische Material anderes zu schauen.
Das finde ich nämlich interessant. Man hat ja quasi nicht den historischen Blick, sondern eher einen künstlerischen Blick. Kann der anders auf dieses Lager, auf das Leben dieser Frauen schauen als ein historischer Blick?
Ja, so ich denke, also es gibt so zwei Sachen, die ich da irgendwie so als, jetzt nicht exemplarisch, aber eher so methodisch irgendwie sagen würde. Das erste ist, dass ich als Künstlerin natürlich, wenn ich mich mit Textil und Kleidung auseinandersetze, also mit Textilproduktion, natürlich sprechen wir auch tatsächlich über Häftlingskleidung, über unterschiedliche Objekte, die mit der Textilproduktion verbunden sind. Wir sprechen auch über Uniform und ich als Künstlerin, als jemand, die mit Materialien arbeitet, die mit unterschiedlichen Menschen auch arbeitet, das Erste, was ich mache, ist mir genau diese Kleidungen anzuschauen, von den Gewebe zum Techniken, zum Farbtechnik und so weiter, was jetzt, es klingt irgendwie komisch, aber was viele Historiker jetzt nicht unbedingt machen würden. Das Zweite ist, ich kann mich auch Verwebungen von Materialien anderes erlauben. Also ich kann auch auf Material schauen, was jetzt erstmal nicht unbedingt so klar irgendwie daneben sein sollte.
Zum Beispiel, was wäre das?
Also wenn ich mich da die Textilproduktion irgendwie anschaue von damals, die in Ravensbrück stattfand, mir ist auch wichtig, tatsächlich über die Textilproduktion im Allgemeinen oder die Bekleidungsindustrie im Allgemeinen da schon zu schauen. Es geht auch um Frage von eben Gewalt, die an Frauen zu Frauen irgendwie ausgeübt worden ist. Das heißt, da schaue ich auch nach der Entwicklung der weiblichen Militäruniform oder der weiblichen Uniform überhaupt. Dann geht es auch um Verbindung zwischen Krieg und Mode. Die Entwicklung von gewissen Farben, die irgendwie in Kriegszeiten in Deutschland unter anderem irgendwie sich entwickelt haben. Es geht auch dabei, nach 45 zu schauen.
Das steht ja auch im Text zur Ausstellung, dass die Nachwirkungen bis heute zu spüren sind. Wie genau?
Also wir sprechen tatsächlich auch über wirtschaftliche Kontinuität. Also ich denke, das System, was wir sehen in Ravensbrück, was da stattfand, ist eigentlich ein System des früheren Kapitalismus, ein System der Versklavung eigentlich, die wir sehr gut irgendwie auf heutige Bekleidungsproduktion sehr gut nachvollziehen können. Darüber hinaus finde ich auch sehr interessant, sich zu überlegen, wie und was produziert wird. Was passiert tatsächlich auch mit die weitere Produktion von Uniformen, was ist eigentlich darin eingebettet? Und das sind Sachen, die ich tatsächlich irgendwie so rausfinden konnte oder versuche dazu zeigen auch.
Wobei natürlich die Konzentrationslager schon nochmal ein anderer Schritt sind als die heutige Bekleidungsindustrie, oder?
Da ist die Frage, wo und wie wird eigentlich Kleidung produziert heute? Also was da passierte, eben beim 12-Stunden-Shift ohne Lohn zu arbeiten. Ich denke, wir haben diese Form der Sklavenarbeit nach wie vor in anderen Ländern heute. Also die sind jetzt nicht per se in Deutschland, aber die sind in anderen Orten. Und ich denke, die Ausnutzung von Frauen, vor allem in der Textilindustrie, ist etwas, das man eigentlich sehr stark findet.
Aber ohne den Mordfaktor, ohne die Ideologie, ohne die Vernichtungsebene des Nationalsozialismus.
Ja, man muss aber auch Textlet, also dieses Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung, die da irgendwie angesiedelt war in Ravensbrück, ist wirklich in eine Idee des Profit irgendwie eingebettet. Es ist wirklich Zwangsarbeit. Also das ist eigentlich ähnlich wie die Rüstungsindustrie, die auch stattfand. Also das war eigentlich die erste Motivation war tatsächlich, sehr viel Sachen zu produzieren für sehr, sehr wenig Geld. Das war jetzt nicht per se Vernichtung durch Arbeit. Es war tatsächlich, irgendwie Sachen zu produzieren, die nichts kosten. Und ich finde diese Sachen tatsächlich, dass man für ohne Lohn arbeitet, ich denke, wir finden die wirklich bei dem Fast Fashion tatsächlich.
Maschinen dröhnen, Nadel schleppt den Faden, scharfes Messer glänzt, schneidet entzwei und sticht. Das ist auch der Titel der Ausstellung. Sehr langer Titel. Mhm. Was ist das für ein Satz?
Das ist ein Satz, was aus dem Gedicht Die Nachtschicht kommt. Die Nachtschicht wurde von Alina Golchowa, eine polnische Autorin, die in Ravensbrück als Häftling unter anderem bei der Textilproduktion eingesetzt war. Und die hat diesen sehr schönen Gedicht, sehr harten Gedicht 42-43 geschrieben. Das heißt eigentlich in der eigentlichen Moment, wo diese Geschichte stattfand. Das ist eigentlich auch ein historisches Dokument und es ist eine der weniger Dokumente aus der Zeit, also wirklich, wo die Textilproduktion stattfand, aus Häftlingsperspektive. Und mir war nämlich sehr, sehr wichtig, diese Häftlingsperspektive schon beim Titel zu haben und tatsächlich auch diese verschiedenen Sachen, die in diesem Satz sich befinden. Einerseits die Neutensilien, die Brutalität ist sofort drin. Man hat auch die Lautstärke. Und das sind alle Sachen, die wir nicht unbedingt wahrnehmen, wenn wir jetzt vor Ort sind.
Dominik Oert über ihre Ausstellung. Maschinen dröhnen, Nadel schleppt den Faden, scharfes Messer glänzt, schneidet entzwei und sticht. Bis Ende Oktober ist sie zu sehen in der Gedenkstätte Ravensbrück. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Wenn Barbie auf einmal Kinderfragen beantwortet, dann ist künstliche Intelligenz im großen Stil im Kinderzimmer angekommen. Die Barbie-Firma Mattel, die arbeitet gerade daran, zusammen mit den Chat-GPT-Machern von der Firma OpenAI. Und diese Barbies, die könnten sich dann zum Beispiel mit den Plüschfiguren unterhalten, die KI-fähig sind und die es schon gibt. Neil Stumps.
Hello? Am I awake? Can you hear me? Hello?
Hello?
Ready, set, go!
Okay, jetzt höre ich eine sprechende Plüschfigur in der Hand. Ist ab 3 Jahren, steht da drauf. Die ist flauschig grau und soll eine Rakete sein. Eine Plüschrakete. Sie nennt mich auch beim Namen.
What else can I do for you, Nils?
Als er ein Kind war, erzählt uns Misha Saleh, habe sein Spielzeug nicht mit ihm gesprochen. Das habe ihn frustriert.
I think it was like channeling the frustration that they didn't.
Seit KIs aber auch Gespräche nachahmen können, weiß er, das wird jetzt anders.
Like, I would have been a happier kid.
Er ist einer der Gründer von Curio. Das Startup aus dem Silicon Valley verkauft die Plüsch-KIs für $100 das Stück.
You know, kids have a million questions.
Kinder haben so viele Fragen über dies und das. Und so können auch Kinder mehr über die Welt lernen und haben jemanden, der Fakten in Echtzeit liefert.
Give you those facts in real time.
Die Büros der 7 Festangestellten wirken eher wie große Kinderzimmer. Überall liegen Stofftiere rum. Hier arbeiten sie am KI-Kinderzimmer.
Got it?
I got it.
We're a form of interactive play.
Es ist ein interaktives Spiel, aber ohne Bildschirm.
Taken away from the screen.
Und das ist längst keine Start-up-Idee mehr. Im Juni hat Mattel angekündigt, mit OpenAI zusammenzuarbeiten. Mattel verkauft seit Jahrzehnten Puppen namens Barbie und Ken.
Hi Barbie!
Hi Ken!
OpenAI sind die Entwickler des Chatbots ChatGPT. In der Pressemitteilung steht:
Durch den Einsatz der Technologie von OpenAI wird Mattel KI in altersgerechte Spielerlebnisse einfließen lassen.
An was die Firmen genau arbeiten, ist noch nicht klar. Was viele erwarten, ist eine sprechende KI-Barbie.
Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie!
KI im Kinderzimmer wird wohl mehr und mehr zur Realität. Kritik daran gab sofort.
Kinder verfügen nicht über die kognitiven Fähigkeiten, um vollständig zwischen Realität und Spiel zu unterscheiden.
Heißt es in einem Statement der US-Verbraucherschutzorganisation Public Citizen. Auch die Psychologin Marianne Brandon hat Bedenken, sagt sie uns.
So I am concerned.
Die Zeit, in der Kinder mit KI-Figuren sprechen, geht von der Zeit ab, die sie mit anderen Kindern sprechen. Die Zeit ist aber wichtig, um Fähigkeiten zu erlernen, die sie für Beziehungen zu anderen Menschen brauchen, zu vergeben, Probleme zu lösen oder Geduld zu haben. Und auch sie befürchtet, dass die Grenzen zwischen Realität und KI-Fiktion verwischen könnten. Sie könnten glauben, wirklich mit einem Lebewesen zu sprechen. Sogar Erwachsene können da nicht immer unterscheiden. Es gibt Fälle, bei denen Menschen von Gesprächen mit KI-Chatbots abhängig werden. In Florida hat eine Frau eine KI-Firma verklagt und macht sie für den Suizid ihres 14-jährigen Sohnes verantwortlich. Er soll eine tiefe Bindung zum Chatbot der Firma aufgebaut haben.
We just don't engage.
Problematische Themen würden seine KI-Plüschfiguren einfach nicht besprechen, versichert Unternehmer Saleh.
It's connected to the internet, but
sie sind zwar mit dem Internet verbunden, haben aber eine sehr spezifische Weltsicht, die sich auf Spiel, Fakten und Spaß konzentriert. Sobald man versucht, darüber hinauszugehen, macht es das einfach nicht mehr mit. Eltern können ihren Kindern durchaus KI-Spielzeug kaufen, meint Psychologin Marianne Brandon, sagt aber auch, Eltern müssen aber dafür sorgen, dass sich die Kinder auch noch ausreichend mit anderen Kindern auseinandersetzen und nicht ausschließlich mit einer KI. Und Unternehmer Saleh denkt schon an die nächste Generation KI-Spielzeug. Mein nächster Traum ist eine Figur, die dir wirklich hinterherläuft und wirklich dein Freund sein kann.
Eine Barbie, die dir hinterherläuft. Das ist also eine Idee rund um KI-Spielzeug. Das haben Sie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur gehört.